بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، beginning mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen heute mit dem 132. Satz weiter und haben vor, inshallah, bis inklusive dem 137. Satz heute zu erläutern. Der Autor, rahimahullah ta'ala, Imam Abu Ja'far al-Tahawi, sagte im 132. Satz: Wir hoffen, dass er, Allah subhanahu wa ta'ala, den Guthandelnden der Gläubigen vergibt und sie durch seine Gnade ins Paradies eingehen lässt. Und wir machen uns immer noch Sorgen um sie und bezeugen nicht, dass sie Paradiesbewohner sind. Im 133. Satz sagt er: Wir bitten um Vergebung für die schlecht Handelnden von ihnen, und wir haben Angst um sie, und wir geben für sie die Hoffnung nicht auf. Das sind die beiden Sätze, die uns erst einmal beschäftigen werden, bi'iznillahi ta'ala. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagt, dass wir als Gläubige für den guten Handelnden, auf Arabisch der Muhsin, der Guthandelnde, dass wir für ihn hoffen, dass Allah ihm seine Sünden vergeben wird und ihn durch seine Gnade, durch die Gnade Allahs, durch sein Rahma ins Paradies, Al-Jannah, eingehen lässt. Aber gleichzeitig machen wir uns immer noch Sorgen um sie und bezeugen nicht, dass sie Paradiesbewohner sind. Erstens einmal meinen wir mit diesem Satz jeden gläubigen Muslim, du sollst dich selbst damit meinen, als auch jeden anderen Muslim. Das gilt grundsätzlich. Das heißt also, wir sind fest davon überzeugt und wissen mit Gewissheit, dass niemand das Paradies betreten wird, außer einer muslimischen Seele. Und trotzdem ist die Frage, können wir diese Überzeugung auf jeden einzelnen muslimischen Menschen übertragen und sagen, der Muslim so und so wird auf jeden Fall ins Paradies eintreten. Oder wenn du das über dich selbst sagst, ich werde auf jeden Fall, wenn ich gestorben bin, ins Paradies eingetreten, früher oder später. Und das ist es genau, was wir nicht machen dürfen. Denn es gibt einen Unterschied zwischen der Überzeugung, dass ein Muslim theoretisch das Paradies betreten wird, und zwischen einem konkreten Muslim, der XY heißt. Warum? Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Denn kein Mensch kann von sich behaupten, dass Allah Azza wa Jal mit ihm zufrieden ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala von ihm seinen Islam annimmt. Und noch wichtiger, dass auch wenn du jetzt Muslim bist, weißt du nicht, in welchem Zustand du sterben wirst. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam davor deutlich gewarnt hat, als er gesagt hat, so manch einer von euch begeht Taten eines Paradiesbewohners, bis zwischen ihm und dem Paradies nur noch die Spanne einer Elle übrig ist, dann holt ihn sein Buch ein, er begeht Taten eines Höllenbewohners und dann betritt er diese. Und dieser Hadith, keiner von uns weiß, auf wen das zutrifft. Und wenn schon die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam Angst darum, besorgt waren, darum selbst keine Gläubigen, wirklich Gläubigen zu sein, sondern Heuchelei zu haben, dann wie steht es erst recht um Menschen, die nach ihnen gekommen sind? Und deswegen, der Muslim hofft, wie es heißt, für die Guthandelnden der Gläubigen, dass Allah ihnen vergibt, aber er unterschreibt das nicht. Er sagt nicht, Allah wird ihm auf jeden Fall vergeben oder Allah hat dem so und so vergeben. Das macht der gläubige Muslim nicht. Und gleichzeitig erhofft er ihm für ihn, dass er durch die Gnade Allahs ins Paradies eingehen wird. Warum durch die Gnade Allahs? Weil niemand wird das Paradies betreten, außer durch die Gnade Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn allein schon aus logischen Gründen ist das nicht möglich, dass der Gläubige aufgrund seiner Taten ins Paradies eingeht. Warum? Denn der Paradiesgarten ist von unbeschreiblich großer Größe. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran al-Karim nur über die Breite des Himmels gesprochen, nicht über seine Länge. Und er sagte über die Breite des Himmels, dass es so groß ist wie die sieben Himmel und die Erde. Und wir wollen, wenn wir ins Paradies eingetreten sind, von allem essen dürfen und allem trinken dürfen, so viel wir wollen. Das heißt unendlich. Und wir wollen für immer und ewig dort bleiben. Aber unsere Taten sind niemals ausreichend dafür, dass du mit der Ewigkeit belohnt wirst. Und deswegen ist unsere feste Überzeugung, dass wir durch unsere Taten, durch unseren Tawhid, Allahs Zufriedenheit, Allahs Rahmah, Allahs Gnade erlangen wollen. Okay? Und wenn wir die Gnade Allahs erlangt haben, dann werden wir dadurch ins Paradies eingehen dürfen. Es mag jemand sagen, das ist doch dasselbe, ob ich sage, durch die Taten oder durch die Taten erlange ich die Gnade Allahs und dann. Nein, ist eben nicht dasselbe, weil wir gesagt haben, durch die Taten, wenn du Taten begehst, kann es sein, dass Allah sie annimmt, muss aber nicht sein. Aber wenn Allah Azza wa Jalla dich in seine Gnade aufnimmt, dann brauchst du sonst niemanden anderes mehr. Und das zeigt auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala Menschen oder Menschen seine Geschöpfe gnädig ist, auch wenn sie gar nichts getan haben. Das heißt, die Gnade Allahs, das musst du dir auch bewusst machen, denn die Gnade Allahs Azza wa Jalla, erlangst du sie in diesem Leben, allein schon in diesem Leben, erlangst du sie in diesem Leben nur, wenn du Allah darum gebeten hast? Erlangst du sie nur, wenn du etwas Gutes getan hast, als praktisch als Vergeltung für eine Tat, die du gemacht hast? Das wäre ein riesiges Problem. Das wäre ein riesiges Problem. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns aufgrund unserer Taten, aber er gibt uns auch ohne unsere Taten, um zu sehen, ob wir ihm gegenüber dankbar sind oder undankbar sind. Denn wir wissen gar nicht, wie viele Gnaden wir brauchen. Wir wissen, wir profitieren von den Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala, ohne dass uns bewusst ist, dass das tatsächlich eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wenn wir Allah für jede Gnade bitten müssten, dann wären wir ja tagtäglich nur, oder jede Sekunde nur damit beschäftigt, Allah darum zu bitten. Denn Allah sagte, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Wenn ihr die Gnaden Allahs zählen wolltet, würdet ihr sie niemals zählen können. Insofern wirst du die ganze Zeit beschäftigt, nur zu belegen, welche Gnaden es überhaupt gibt. Ja. Insofern ist das, erlangen wir durch die Gnade Allah. Manchmal sagt man, dass man durch eine Tat ins Paradies kommt, um das abzukürzen. Das ist kein Problem. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, okay, in manchen Stellen, bima kuntum ta'malun, aufgrund dessen, was ihr getan habt. Ja? Nur, das ist nicht aufgrund der Tat alleine, sondern wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, niemand wird das Paradies aufgrund seiner Taten betreten. Dann sagten sie, nicht einmal du, o Gesandter Allahs, er sagte nicht einmal ich, es sei denn, und das ist der Sprengpunkt, es sei denn, Allah umhüllt mich oder nimmt mich auf in seine Gnade. Das ist der entscheidende Punkt. Denn was man sich auch, das ist die zweite logische Schlussfolgerung, also das mit der Ewigkeit haben wir inshallah gerade verstanden. Der zweite Grund ist, welche Tat begehst du, durch die Allah Azza wa Jal davon etwas hat? Keine eins. Okay. Welche Tat begehst du, durch die du Allah schadest? Keine eins. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala, es ist die reine Gnade Allahs, die dich ins Paradies bringt. Ja. Weil wenn Allah azza wa jal, wenn es darum ginge, was er von dir braucht, er braucht gar nichts. Er ist ghaniyun 'anil 'alamin. Er ist der Weltenbewohner unbedürftig. Insofern, wenn du betest und du fastest all diese guten Taten, letztendlich bist du derjenige, der davon profitiert und es bringt, es fügt im Reiche Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nichts hinzu. um das, was wir gerade eben gelesen haben, zu bestätigen. Das heißt also, Nummer eins, dass wir uns erhoffen für den Gläubigen, dass er ins Paradies kommt. Also noch einmal, es geht um den konkreten Gläubigen, der konkrete Gläubige. Der Sohn von so und so. Diese Person, geht sie ins Paradies? Wir hoffen es für ihn. Wenn er gestorben ist als Muslim, dem äußeren Anschein nach, erhoffen wir für ihn das Paradies. Das ist der konkrete Muslim. Warum? Weil wir gesagt haben, du weißt nicht, was in seinem Innersten war. Du weißt nicht, in welchem Zustand er wirklich gestorben ist. Du weißt nicht, was sich in seinem Herzen zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala war. Weißt du nicht. Deswegen, aber da könnte man ja immer sagen, oder wenn jemand einwenden würde, wie soll ich mich dann überhaupt verhalten anderen Menschen gegenüber, wenn ich nie weiß, was ihren Herzen ist? Die Antwort lautet, das, was in den Herzen ist, das weißt du nicht. Sondern uns geht es nur um das, was wir sehen können an einem Menschen. Wenn er sich als Muslim verhält, als Muslim gibt, wie ein Muslim spricht, dann gehst du davon aus, dass er Muslim ist. Weil normalerweise spiegelt sich das, was ein Mensch im Herzen hat, in seinen Aussagen, in seinen Taten wider. Okay? Und selten ist es so, dass ein Mensch im Herzen etwas ganz anderes verbirgt, als er nach außen hin zeigt. Deswegen gilt für uns, wenn jemand gestorben ist, fragen wir, hat er als Muslim gelebt? Dann beten wir für ihn und waschen ihn und begraben ihn unter den Muslimen. Wenn nicht, dann nicht. Und die Wirklichkeit dieser Dinge überlassen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Aber damit hat Allah es nicht beauftragt, zu wissen, was in den Herzen der Menschen ist. Und so ist auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit den Menschen umgegangen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wusste von Allah, dass bestimmte Personen keine Muslime sind. Ja, das wusste er. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte dieses Geheimnis von Allah azza wa jalla bekommen. Es gibt bestimmte Personen, die waren Heuchler. Er wusste das sallallahu alaihi wa sallam. Und trotzdem hat er mit ihnen, wie ist er mit ihnen umgegangen, als wären sie Muslim. Beim Heiraten, beim Vererben, beim Begrüßen, beim Betreten der Moschee, beim Essen, Trinken, hat sie als Muslim. Warum? Weil, wenn er es anders gemacht hätte, wäre es für uns ein Problem gewesen. Weil er hat diese Offenbarung von Allah bekommen, aber nach ihm bekommt keiner mehr eine Offenbarung. Richtig? Deswegen, der Prophet Hassan lebt uns vor, wie wir mit anderen Menschen umzugehen haben. Diese Thematik, dass wir für den gläubigen Menschen das Paradies uns erhoffen, aber nicht bezeugen, dass er auch wirklich ein Gläubiger ist, das heißt bei Allah Azza wa Jal, sondern wir bezeugen, was wir sehen und hören können, das zeigt sich unter anderem im folgenden Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha, in der sie Allahs Gesandten sallallahu alaihi wasallam über eine Aya im Koran fragte. Und zwar geht es um die Aya 60 in Sura 23 Al-Mu'minun. Allah sagt: "Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila." Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala redet jetzt über, also Allah beschreibt einige gläubige Menschen und er sagt über sie folgendes: "Und diejenigen, die von dem hergeben, was man ihnen gegeben hat, während ihre Herzen Angst haben." Okay? Diejenigen, die von dem hergeben, womit wir von dem hergeben, was ihnen gegeben worden ist, während ihre Herzen ängstlich sind. Das ist eine Ayah im Koran. Da fragte Aisha radiallahu ta'ala anha: "Ahuwa alladhi yazni wa yashribu al-khamra wa yasriq?" O Gesandter Allahs, ist hier mit demjenigen gemeint, der illegalen Geschlechtsverkehr hat, Zina, oder Wein trinkt oder Alkohol trinkt, Khamr, und der Diebstahl begeht? Ist das hier mit der gemeint, der gläubige Muslim? Das heißt, er begeht gute Taten, indem er spendet, darum geht es ja offensichtlich, und gleichzeitig hat er Angst vor seinen schweren Sünden, die er begeht. Sie fragt, ist das hiermit gemeint, O Prophet? Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, La, yabnat al-Siddiq, walakinnahu al-Rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu an la yutaqabbala minh. Das heißt, sie sagte, radiallahu, er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Nein, O Tochter von As-Siddiq. Es geht vielmehr hierbei um jemanden, der fastet, der seine Gebete verrichtet, der seine Pflichtspenden hergibt und gleichzeitig Angst davor hat, dass Allah von ihm diese Taten nicht annehmen wird. Also, diese Eigenschaft der Angst ist eine Eigenschaft der gläubigen Menschen. Die Angst ist welche Angst? Die Angst ist hier nicht die Angst vor der Strafe direkt, sondern eher, also indirekt natürlich schon, aber die Angst davor, dass Allah die Taten eben nicht annimmt. Das sind also rechtschaffene Menschen, sie erledigen ihre Pflichten. Deswegen hat der Imam hier gesagt, wir hoffen, dass er den Guthandeln der Gläubigen vergibt. Okay? Sie machen Istighfar, sie bitten Allah um Vergebung. Aber sie haben Angst, dass Allah ihnen das nicht abnimmt. Und sie durch seine Gnade ins Paradies eingehen lässt. Wir hoffen das für sie und wir machen uns noch immer Sorgen um sie. Wer sind sie, die Gutes Handelnden? Bist du einer von denen? Natürlich bist du auch einer von denen. Also machst du dir auch Sorgen um dich selbst und verlässt dich nicht auf die guten Taten, die du begehst. Und wir bezeugen nicht, dass sie Paradiesbewohner sind. Gemeint ist die konkreten Personen. Ansonsten allgemein, wir bezeugen natürlich, die Muslime sind Paradiesbewohner. Wer sonst? Okay? Aber es geht ja darum, ob du einer von ihnen bist oder nicht. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala sagte: "Amilu wallahi bit-ta'at wajtahadu fiha wa khafu an turadd 'alayhim." Er sagte rahimahullah: "Bei Allah, sie haben gute Taten begangen und sie haben sich auch darum bemüht, aber sie hatten Angst, dass diese Taten abgewandt nicht angenommen würden." Und deswegen der gläubige Mensch vereinbart zwei Eigenschaften miteinander und der Heuchler vereinbart ebenfalls zwei Eigenschaften miteinander. Was den gläubigen Menschen angeht, so vereinbart er gute Taten mit der Angst. Und was den Heuchler angeht, so vereinbart er schlechte Taten mit der Sicherheit. Sicherheit. Ja. Weil der Heuchler, der fühlt sich, oder der Schlechtestuende, der Übeltäter, der Frevler, das ist ja gerade der sich sicher fühlt vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Gläubige eben nicht. Und deswegen in der Ayah ist eben nicht das gemeint, was Aisha radiallahu anha vielleicht dachte, damit sind die gläubigen Menschen die Sünden begehen. Leider nicht. Weil diejenigen, die Sünden begehen, und gerade schwere Vergehen begehen, deren Herzen zittern nicht mehr vor Angst vor der Sünde. Ihre Herzen haben sich an die Sünde gewöhnt. Okay? Deswegen das erste Mal eine Sünde zu begehen, ist ein Problem. Aber zweiten Mal, dritten Mal, vierten Mal, irgendwann mal stirbt das Gefühl ab und es fällt einem viel, viel einfacher, diese Sünden zu begehen. Auch in diesem Zusammenhang sei die folgende Ayah im Koran al-Karim erwähnt, in der Allah sagte, in Surah Baqarah 218, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wahrlich diejenigen, die gläubig sind oder die geglaubt haben, wortwörtlich, das heißt, gemeint ist, die geglaubt haben an das, woran sie glauben müssen. Und diejenigen, die ausgewandert sind und diejenigen, die sich abgemüht haben auf den Weg Allahs, jene trachten nach der Rahma von Allah. Jene trachten nach der Rahma von Allah. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet es zu trachten? Ah, Allah hat dir schon erklärt. Allah hat dir erklärt, dass wenn man nach der Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala trachtet, dann ist das nicht nur ein Wunschgehege. Dann ist es nicht nur ein Wunsch im Herzen, ein Gefühl, sondern er sagt sinngemäß, diejenigen, die wirklich nach der Rahma von Allah trachten, das sind diejenigen, die nicht nur glauben, sondern auch dementsprechend handeln. Und deswegen sagte Ibn Abi al-Aziz rahimahullah ta'ala, er sagte, zu trachten bedeutet Folgendes. Erstens, dass man das, wonach man trachtet, liebt. Zweitens,
dass man Angst davor hat, das, wonach man trachtet, zu verpassen. Drittens, dass man sich entsprechend der eigenen Möglichkeiten Mühe gibt im Trachten nach der gewünschten Sache. Diese drei Sachen miteinander müssen vereinbart sein. Dann bedeutet es auf Arabisch Raja, auf Deutsch habe ich jetzt übersetzt mit Trachten nach, könnte man auch anders übersetzen, aber das ist jetzt gemeint mit Trachten nach einer Sache. Ansonsten sollte jemand sagen, ich wünsche das Paradies und ich trachte danach, ich erhoffe es mir und so weiter und so fort, aber stell dir mal vor, eine dieser drei Eigenschaften lässt er außen vor. Es tut ihm nicht weh, wenn er es verpassen würde. Er macht nichts dafür. Und er liebt das auch gar nicht, wonach er trachtet oder von dem er behauptet, danach zu trachten. Das wäre dann einfach ein Wunschgehege. Und das ist leider oft der Fall, wenn man zum Beispiel angenommen, man sagt, oh Allah, das wäre schon mal besser als gar nichts, aber wenn jemand sagen würde, oh Allah, bitte mach, dass ich zum Beispiel Hajj machen gehe dieses Jahr. Okay? Aber er meldet sich nicht an, er spart kein Geld dafür. Ja? Als Frau sucht sich gar keinen Mahram dafür und wenn es drauf und kurz davor, dann sagt er, schade, die Anmeldung ist schon voll, ich kann leider nicht zum Hajj gehen. Okay? Das ist dann einfach nur ein Wunsch vielleicht gewesen im Herzen, aber das ist jetzt nicht, was Allah Azzawajal von dir eigentlich wollte. Da wir uns Sorgen machen um den Gutestuenden, das heißt, wir wissen nicht, ob er von Allah Azzawajal die guten Taten angenommen werden. Wir wissen es nicht. Und wir wissen auch nicht, und das ist auch ein riesiges Problem für den Menschen selbst, wenn er eine riesig gute Tat macht, die besten Taten sind ja nun mal die Gottesdienste. Wenn er jetzt etwas macht für Allah subhanahu wa ta'ala und er begeht einen Fehler zum Beispiel bei der Absicht, dann kann das fatale Folgen haben, richtig? Stell dir mal vor, jemand betet ein Gebet, um gesehen zu werden. Dann war das nicht für Allah, dann war das für andere als Allah. Das ist eine grausame Tat. Oder er begeht zwar den Gottesdienst, die Ibadah, aber nicht nach dem Vorbild des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sondern außerhalb. Das ist das Problem, dann macht er was Neues. Okay? Das heißt, so groß der Lohn auch ist für die Ibadah, dementsprechend gefährlich ist es auch, wenn er dabei sich nicht an die Regeln hält. Das heißt, es ist ja nicht schwierig, sich an die Regeln zu halten. Nicht, dass man denkt, das ist brutal was Schwieriges, aber es fällt dem einen einfacher als dem anderen. Und es ist für den einfacher, den Allah so leicht gemacht hat. Da wir uns Sorgen machen um seine Sünden, die er begeht, erwähnt der Autor, rahimahullah ta'ala, einige Gründe dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Strafe fallen lässt. Er sagt, es gibt circa 10 Gründe, 10 Ursachen, warum Allah subhanahu wa ta'ala eine Person, die die Strafe eigentlich verdient hat, trotzdem fallen lässt. Er sagt, der erste Grund und der wichtigste ist zweifellos die Tauba. Tauba auf Arabisch bedeutet sprachlich gesehen von Taba, heißt zurückkehren. Und gemeint ist die reuige Umkehr, also die Umkehr im übertragenen Sinne. Jemand war auf dem falschen Weg, er war auf einem der Wege zum Shaitan, er war auf einem Weg, der ihn in die Hölle führt und ab jetzt dreht er um und kehrt zum geraden Weg zurück. Diese Umkehr ist eine gute Tat und eine Wohltat von Allah subhanahu wa ta'ala und dazu gehört dann auch oft dazu bei vielen Menschen, Gott sei Dank, dass sie Allah um Verzeihung bitten, dass sie auch bereuen, das was sie getan haben. Aber dieses Umkehren ist ein Grund dafür, wie wenn man nachschlagen würde, im Koran Karim findet man ein paar Stellen darüber, dass Allah Azza wa Jal manche Menschen bestrafen würde, er dann aber sagt, illa man tab, außer wer umkehrt. Außer wer, wir würden jetzt also als Fachwort sagen, außer wer Tauba macht. Ja. Weil wir wissen ja, dass die Tauba bedarf Voraussetzungen. Ja, braucht Voraussetzungen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen, nicht Bestandteile, aber Voraussetzung der Tauba ist die Absicht. Kann sein, jemand sagt, ich bereue Glücksspiele gemacht zu haben, aber nicht weil es haram ist, sondern weil er sein Geld verloren hat. Okay? Deswegen sagt er, ich mache es nicht mehr. Das ist nicht das Gleiche. Das ist ein Grund. Ein zweiter Grund ist, Allah um Verzeihung zu bitten. Allah um Verzeihung zu bitten. Man könnte sagen, bei der Tauba ist es doch drin. Nee, muss nicht unbedingt drin sein. Kann sein, jemand kehrt zu Allah Azzawajal zurück, ohne um ihm Verzeihung zu bitten. Und es kann sein, jemand bittet Allah um Verzeihung, obwohl er noch immer die Sünde begeht. Okay? Das sind zwei Paar Schuhe. Natürlich ist es immer, wir streben nach dem Besten. Aber wenn jemand zum Beispiel eine Sünde begeht und von der Sünde nicht abkommt, soll das nicht Grund dafür sein, dass er Allah nicht um Verzeihung bittet. Sondern das um Verzeihung bitten, machst du immer. Machst du immer. Okay? Und der Beweis dafür ist, dass Allah Azza wa Jalla im Koran Karim sagte, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah sagt im Surat Nummer 8, das ist ein Fall über die Mekkaner. Ihr wisst, die Mekkaner, das Volk des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, zu seiner Zeit waren keine Muslime, sondern Götzendiener. Deswegen wurde er zu ihnen auch entsandt, sallallahu alaihi wa sallam. Aber Allah sagt über sie in Surah 33, Allah, also sinngemäß, Allah bestraft sie nicht, während sie um Verzeihung bitten. Allah bestraft sie nicht, während sie um Verzeihung bitten. Müssen wir mal bewusst machen, diese Eier. Denn wer bittet sie um Verzeihung? Das Muslime. Nicht mal Muslime. Deswegen ist Istighfar, Allah um Verzeihung zu bitten, ist ein Grund dafür, dass Allah die Strafen fallen lässt. Wenn auch nur im Diesseits, in Bezug auf jetzt die Mushrikin, ja. Drittens, die guten Taten. Die guten Taten, denn was ist der Grund für die Strafe Allahs? Die schlechten Taten. Und über die guten Taten sagt Allah, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّعَاتِ. Das heißt, die guten Taten nehmen wahrlich die schlechten hinweg. Oder die guten Taten beseitigen wahrlich die schlechten. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith, ganz wichtig, aber nicht jeder schafft es, danach zu handeln. Er sagte, وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Das heißt, lass der schlechten Tat eine gute folgen, dann wischt sie weg. Jedes Mal, wenn du etwas Schlechtes gemacht hast, du kannst immer was Gutes hinterher sagen. Wenn du jemanden beleidigt hast, kannst du immer Allah um Verzeihung bitten. Oder spenden. Oder Wudu machen und zwei Rak'a beten. Du kannst immer, wenn du jemandem was getan hast, hinterher eine gute Tat ihr folgen lassen, damit du zu den Menschen gehörst, die nach diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehandelt haben. Viertens, die weltlichen Schicksalsschläge. Die weltlichen Schicksalsschläge, den Menschen in dieser Welt ist von Allah bestimmt worden, dass ihnen Dinge treffen, die ihn traurig machen. Und diese Sorgen, die einen machen, dieser Kummer, der einen heimsucht, das sind alles Gründe dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Sünden vergibt. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wa sallam, ma yusibu al-mu'mina min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta shawka yushakuha illa kuffira biha min khatayaha. Das heißt, was auch immer den gläubigen Menschen an Anstrengung oder Sorge oder Kummer oder Traurigkeit, sogar was ihn an Dornen sticht, so werden ihn dafür manche Fehler vergeben. Und wie wir gesagt haben, die Fehler sind ja die Ursachen der Strafen. Wenn sie weg sind, ist die Strafe auch weg. Fünftens sagt er, Gott bewahre, das wünschen wir niemandem, aber sie ist nichts im Vergleich zu dem, was den Menschen am Tag der Auferstehung erwartet. Die Strafe im Grab. Die Strafe im Grab ist wahr. Und die Menschen, die in ihren Gräbern sind, manche von ihnen werden bestraft bis zum Tag der Auferstehung und andere entsprechend ihrer Sünden. Und auch wenn diese Strafe qualvoll ist, wie sie überliefert worden ist, so, und auch wenn manche leider nicht daran glauben, so werden sie sich kosten, so wird diese Strafe immer noch nichts sein im Vergleich zu dem, was den Menschen am Tag der Auferstehung erwartet. Sechstens, das Bittgebet der Gläubigen
sowohl zu Lebzeiten als nach dem Tod. Siebtens, was dem Verstorbenen an gute Taten geschenkt werden von den Lebendigen. Denn manchmal macht man als Lebendiger eine gute Tat und wünscht sich, dass diese Hasanat an den Toten weitergegeben werden. Wie zum Beispiel Sa'd radiallahu anhu gemacht hat. Er hat einen Brunnen nach dem Tod seiner Mutter gegraben und diesen Brunnen im Namen seiner Mutter allen Menschen zur Verfügung gestellt. Sodass jeder, der davon trinkt, praktisch der Lohn für jeden davon an seine Mutter gelangt. Und da gibt es mehrere Taten, die überliefert worden sind, die man diesbezüglich machen kann. Unter anderem das, was Sa'd gemacht hat, radiallahu anhu. Achtens, sagt der Imam, rahimahullah ta'ala, die Angstzustände und die Sorge und die Kummer, die einen am Tag der Auferstehung selbst treffen wird. Denn ihr wisst, dass der Tag der Auferstehung, der wird so lange dauern, das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn man sich das bewusst machen würde, dann würde man sich nur auf diesen Tag vorbereiten. Deswegen unsere Hauptaufgabe ist es, das zu verinnerlichen, was Allah Azza wa Jalla gesagt hat. Denn die Verinnerlichung, die führt automatisch zum Iman. Und der Iman führt automatisch zur Handlung gemäß dem Koran Karim. Der Tag der Auferstehung wird so lange andauern, dass, wie wir alle wissen aus der Überlieferung, dass sogar die ungläubigen Menschen einfach nur wollen, dass endlich Allah subhanahu wa ta'ala zwischen den Menschen richtet. Du weißt gar nicht, was sie schon vorher erlebt haben in ihren Gräbern und was sie hundertprozentig erwarten wird nach dem Tag der Auferstehung. Aber trotzdem, sie wünschen sich, dass dieser Tag endlich ein Ende findet. Das heißt, es ist eine Länge, die weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Also ich meine, wie lange sie uns vorkommen wird, denn der Tag der Auferstehung, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns berichtet, wird 50.000 Jahre lang dauern. Wenn du das vergleichst mit deinem Leben und dann sagst du 60 Jahre, 70 Jahre, willst du wirklich 60, 70 Jahre in Sünde leben, damit du 50.000 verschwendest? Macht keinen Sinn. Deswegen, manche haben das verstanden, natürlich auf die beste Art und Weise, wie die Propheten, aber lassen wir mal die Propheten außen vor, dann sagst du mir, ich kann nicht nach ihnen handeln. Nehmen wir einen wie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, der sein ganzes Leben und sein ganzes Vermögen für seine Religion ausgegeben hat. Weil er weiß, wenn sobald der Todesengel kommt, und der kommt unabhängig davon, wie viel er gespendet hat, sobald der Todesengel zu ihm kommt, ist sein Leben vorbei. Das heißt, was er bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, wird in seinem Buch geschrieben stehen. Was er bis dahin nicht gemacht hat, wird nicht mehr drin stehen. Mit anderen Worten, auch wenn er Zeit seines Lebens ein anstrengendes Leben gehabt hat, ist es vorbei. Das heißt, mit dem Tod endet sowohl das anstrengende Leben des Armen als auch das bequeme Leben des Reichen. Also ist eigentlich interessant, was danach kommt, nicht was vorher gewesen ist. Aber es ist eben eine Iman-Sache. Je stärker du glaubst, je stärker dein Glaube ist an dieses Leben nach dem Tod und was Allah Azza wa Jalla den Gläubigen versprochen hat und den Ungläubigen angedroht hat und den Sündern, dementsprechend investierst du deine Zeit und alles, was du hast, für deine Religion oder auch nicht. Der Imam sagt neuntens, das, was überliefert worden ist, sowohl bei Bukhari als bei Muslim, und zwar, dass die gläubigen Menschen, wenn sie, es gibt einen Ort zwischen der Hölle und dem Paradiesgarten, das nennt man Qantaratul Mazalim. Qantar heißt Brücke, und es geht darum, dass, ihr wisst, die Brücke der Hölle überschreiten nur die gläubigen Menschen. Also ich meine, sie überqueren sie bis zum Ende, nur die gläubigen Menschen. Alle anderen werden vorher oder währenddessen aussortiert, mit Allah zu schützen. Und danach, bei dieser Qantaratul Mazalim, das ist die letzte Station vor dem Paradiesgarten, das ist dann für die Gläubigen reserviert, denn unter den Gläubigen wurde auch viel Unrecht ausgeübt. Das heißt, die Gläubigen rächen sich und vergelten untereinander an diesem Ort.
sodass niemand den Paradiesgarten betritt, während ihm Unrecht getan worden ist. Er hat dann die Möglichkeit, dass er sein Recht einholt und danach erst ins Paradies eingehen wird. Es wird vollkommene Gerechtigkeit geschaffen vor dem Eintreten. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn sie dann As-Sirat überquert haben, bleiben sie bei dieser Brücke zwischen dem Paradies und dem Höllenfeuer stehen. Dann vergilt sich jeder an jedem, oder die einen vergelten sich an den anderen. Und sobald diese Sache erledigt ist und sie gereinigt sind, wird ihnen erlaubt, den Paradiesgarten zu betreten. Er sagte zehntens, die Fürsprache derjenigen, die Fürsprache einlegen dürfen, darüber haben wir schon lange gesprochen. Und elftens, und das ist die edelste Ursache überhaupt, und zwar die Vergebung des Arhamur Rahimin, subhanahu wa ta'ala. Denn Allah Azza wa Jal wird zwar auch Fürsprache einlegen, selbst für manche gläubige Menschen, aber Allah subhanahu wa ta'ala vergibt auch, wem er will, grundlos. وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Und er vergibt, was darunter liegt, das heißt unter dem Schirk, wem er will. Insofern, die Hoffnung auf die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala ist immer da für jeden gläubigen Muslim. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, im 134. Satz, das Sichersein und die Verzweiflung schweifen vom Weg des Islam ab. Das Sichersein gemeint ist, dass man sich seines Paradieses sicher ist. Dass man sich sicher ist, wenn ich heute sterbe, werde ich ins Paradies gehen, zweifellos. Und deswegen hat er keine Angst vor der Strafe Allahs Azza wa Jal. Und umgekehrt, die Verzweiflung, umgekehrt, ein Muslim oder auch ein Nicht-Muslim, der die Hoffnung auf die Vergebung Allahs aufgegeben hat und sagt, ich werde sowieso nicht ins Paradies gehen aufgrund meiner Sünden und Allah wird mir sowieso niemals verzeihen. Auch das ist eine Abschweifung vom Wege des Islam und führt vom geraden Weg ab, weil es einfach ein Widerspruch ist zu dem, was Allah über sich selbst gesagt hat. Denn wenn das einfachste Beispiel, wir merken uns immer, nimmst du die schlimmste Sünde überhaupt, es gibt keine schlimmere Sünde als Ash-Shirk, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem Mushrik seine Sünden vergibt, sobald er den Islam annimmt, dann sag mir, welche Sünde sollte er nicht vergeben können, subhanahu wa ta'ala, wenn man die Sünde begangen hat. Egal wie schlimm diese Sünde auch sein mag. Insofern gibt es keine Verzweiflung. Überhaupt nicht. Allah sagt im Koran Karim direkt, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Das heißt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Wahrlich, Allah vergibt die Sünden alle. Und dieser Satz ist auch wirklich so auch gemeint, denn jede Sünde, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala darum verzeihen bittest, egal welche Sünde es ist, so wird Allah dir verzeihen. Was die andere Ayah angeht, wo Allah sagte, wahrlich Allah vergibt es nicht, dass man ihm etwas beigesellt, diese Sünde vergibt er nicht. Damit ist gemeint, solange man Allah nicht darum um Vergebung gebeten hat. Okay? Insofern haben wir zwei Arten von Sünden. Wir haben die Arten von Sünden, die einen Ausschluss aus dem Islam bedeuten. Diese Art von Sünden, ja, wenn du aus dem Islam rausgehst durch den Schirk, dann wird Allah dir erst vergeben, wenn du ihn dafür um Vergebung bittest. Und zurückkehrst, bedeutet das. Ja. Und die andere Art von Sünden sind alle anderen, die keinen Ausschluss vom Islam bedeuten. Egal welche Sünde auch immer. Selbst wenn du Allah nicht für diese um Vergebung gebeten hast, besteht die Hoffnung und Tag der Auferstehung, dass Allah dir trotzdem vergibt. Darauf verlässt man sich natürlich nicht, sondern man strebt nach der Vergebung Allahs durch diese 11 Sachen, die wir, oder beziehungsweise 10 Sachen, oder je nachdem, was einem zur Verfügung steht, wodurch die Sünden, beziehungsweise die Strafe der Sünden, erlassen wird. Insofern, der gläubige, gesunde Mensch hat zwei oder vernachlässigt keinen der beiden Aspekte, den Aspekt der Angst und den Aspekt der Hoffnung. Er lebt immer zwischen Angst und Hoffnung. Und Allah Azza wa Jal hat diese Menschen auch gelobt, indem er im Koran Karim diejenigen beschrieben hat in Surat Az-Zumar, in Ayah Nummer 9, hat er diejenigen beschrieben, die bei Nacht oder die Nacht in der Niederwerfung verbringen und im Stehen, im Gebet verbringen, während sie Angst vor dem Jenseits haben und auf die Rahma ihres Herrn hoffen. Das ist wichtig, das zu verstehen, denn manche Leute zum Beispiel sagen, die schwächste Form des Glaubens ist es, Allah anzubeten aus Angst vor seiner Strafe. Und besser sei es, Allah anzubeten als in Hoffnung auf sein Paradies. Und noch besser sei es, ihn anzubeten, einfach weil man ihn liebt. Okay? Und wir sagen, diese drei Aspekte, sie alle befinden sich in den gläubigen Menschen. Und es ist nicht die höchste Stufe zu sagen, ich bete Allah nicht an aufgrund von Angst oder auch wegen des Paradieses, sondern nur aufgrund der Liebe zu ihm. Nee, wir sagen, alle diese drei Aspekte befinden sich im vollkommenen gläubigen Menschen. Er verlässt keine Stufe. Es sind keine Stufen, sondern es sind drei Eigenschaften, die du alle miteinander vereinen sollst. Allah sagte ebenfalls in Surat As-Sajda, Ayah 16, تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. Das heißt, ihre Seiten weichen von ihren Schlafstätten zurück. Sie bitten oder sie beten zu ihrem Herrn aus Angst und Hoffnung. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, oder diese Geschichte mit Angst und Hoffnung ist natürlich ein Thema für sich, weil die Frage ist natürlich, was soll überwiegen? Da gibt es eine lange Diskussion darüber, aber die Sache ist eigentlich nicht so kompliziert, denn Angst soll immer dann überwiegen, wenn man Sünden begeht. Denn die Angst soll dich ja davon abhalten, Sünden zu begehen. Und Hoffnung soll dann überwiegen, wenn du Gutes tun möchtest. Denn du hast ja Hoffnung darauf, dass Allah dir durch deine Sünden vergibt, dass Allah von dir annimmt. Richtig? Wenn die Angst nämlich dann kommt, während du Gutes tun möchtest und sie dich abhält vom Guten, macht es ja keinen großen Sinn. Insofern, die Angst und die Hoffnung, sie sind beides Eigenschaften, die man mal mehr und mal weniger verwirklichen soll oder sich bewusst machen soll. Ansonsten gibt es natürlich Situationen, in der manche Gelehrte gesagt haben, dass die Angst überwiegen soll oder die Hoffnung überwiegen soll. Aber entscheidend ist, dass man die Waage hält. Zum Beispiel haben manche Gelehrte gesagt, dass der gläubige Mensch am Ende seines Lebens, wenn er also dem Tod nahe fühlt, Hoffnung haben soll, mehr auf die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala als Angst vor der Strafe. Aber dafür gibt es keine direkte Aussage unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, außer dass er gesagt hat, alaihi sallatu wassalam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah aw bi rabbih. Das heißt, niemand von euch soll sterben, ohne über seinen Herrn Gutes zu denken. Aber das heißt ja nicht, dass das Gute, also Gutes zu denken, heißt ja, also Hoffnung zu haben auf die Vergebung Allahs und Angst zu haben vor der Strafe, beides ist, dass man gut über seinen Herrn denkt. Warum? Weil dein Herr hat beides gesagt. Nur du hoffst dir, dass Allah dir vergibt und du hast Angst davor, dass dein Herr dich bestraft. Aber aufgrund dieses Hadith habe ich gesagt, manche Gelehrte gesagt, dass man am Ende seines Lebens mehr Hoffnung haben sollte als Angst. Manche Gelehrte haben gesagt, wer Allah subhanahu wa ta'ala allein durch Liebe anbetet, er sagt, ich bete meinen Herrn an, nur durch Liebe, zu heben. Sagt, das ist der Heuchler. Der Heuchler macht das. Wer allerdings Allah subhanahu wa ta'ala ganz allein anbetet aufgrund Angst, das ist der Haruri. Und wer Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbetet aufgrund seiner Hoffnung, das ist der Murji. Und wer diese drei Eigenschaften miteinander vereint, das ist der gläubige Mu'min. Das ist der gläubige Mu'min. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, im 136. Satz, nein, den 135 haben wir schon gelesen, oder auch nicht, ja. Der Weg der Wahrheit befindet sich dazwischen für diejenigen, die zur Qibla beten, haben wir ja schon erklärt, zwischen Angst und Hoffnung. 136, der Gläubige tritt nur aus dem Iman aus, wenn er etwas davon leugnet. Dieser Satz ist ähnlich wie der Satz, als wir zuvor darüber gesprochen haben, als der Autor gesagt hat, rahimahullah ta'ala, der Gläubige, solange jemand also Richtung Qibla betet und das äußerlichen Anschein Muslim ist, tritt er nicht aus dem Islam aus, außer durch, sagte nicht durch eine Sünde aus, sagt er. Er tritt durch den Islam, aus dem Islam nicht durch eine Sünde aus. Da haben wir lange darüber gesprochen und erklärt, was der Autor eigentlich damit meint. Ja? Wir haben gesagt, er geht hier den Mittelweg zwischen zwei extremen Gruppen. Und die zwei extremen Gruppen, haben wir gesagt, sind auf der einen Seite die Gruppen, die jemanden aufgrund einer großen Sünde vom Islam ausschließen. Und die andere Gruppe, also egal welche große Sünde, ja, und die andere, die gesagt haben, egal welche Sünde auch immer du begehst, du bist trotzdem Gläubiger. Das sind zwei extreme Gruppen und die Ahl Sunnah Jama'ah geht den Mittelweg zwischen diesen beiden Gruppen. Zwischen der Khawarij und Mu'tazila, Murji'ah. Und hier sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, wieder einen Satz, den man falsch verstehen kann, den auch vielleicht so gemeint hat, aber wir glauben ihn nicht so wortwörtlich, wie er da steht, sondern wir verstehen ihn in dem Sinne, wie wir ihn vorhin auch erklärt haben, das im Unterricht erklärt haben. Und zwar geht es hier darum, dass er sagen will, durch Sünden, die keinen Kufr darstellen, tritt man nicht aus dem Islam aus, sondern im Wesentlichen durch das Leugnen von Elementen der Religion, durch die man in den Islam eingetreten ist. Ich bin in den Islam eingetreten durch den Glauben an Allah, an den Propheten, an die Engel, an die Bücher und so weiter und so fort. Wenn ich diese Sachen leugne, durch die ich ja Muslim geworden bin, trete ich dadurch logischerweise wieder aus dem Islam aus. Ansonsten gibt es natürlich auch Taten, durch die der Mensch den Glauben verlässt. Und es ist nicht nur die Leugnung. Ja? Aber das hängt eben von der Definition des Iman ab, über die wir jetzt genau sprechen möchten. Und zwar sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, der Iman ist die Bestätigung durch Zunge und Herz. Der Iman ist die Bestätigung durch Zunge und Herz. Und das ist eben jetzt eine Meinungsverschiedenheit gewesen unter den früheren Gelehrten, rahimahullah ta'ala. Die Mehrheit der Gelehrten auf der einen Seite und die Minderheit Meinung, die der Autor hier vertritt, rahimahullah ta'ala. Die Mehrheit der Gelehrten, Imam Malik, al-Shafi'i, Imam Ahmed, al-Auza'i, Ishaq, rahimahullah ta'ala, und die Hadith-Gelehrten, sowohl die Fiqh-Gelehrten in Medina als auch die Zahiriten und viele Scholastiker, sie alle haben gesagt, dass der Iman nicht nur das ist, was man durch seine Zunge bestätigt und was man im Herzen glaubt, sondern auch aus dem besteht, was man an Handlungen vollzieht. Das heißt, wir müssen verstehen, dass ein Begriff wie der Glaube sprachlich eine andere Bedeutung hat als religiös. Und das ist, also das ist häufig der Fall. Das ist häufig der Fall. Also wenn du einen Begriff hast in der deutschen Sprache auch, aber dieser Begriff jetzt in einem bestimmten Kontext vorkommt, bestimmt auf bestimmte Art und Weise definiert worden ist, dann musst du aufpassen, welche der Bedeutungen jemand meint, wenn er sie verwendet. Und das Gleiche haben wir in jeder Fachsprache. In jeder Fachsprache gibt es Wörter, die du verstehst etwas Bestimmtes darunter, aber die Fachleute da verstehen etwas ganz anderes. Okay? Einfaches Beispiel, nehmen wir das, den Begriff Salah. So ein einfaches Paradebeispiel, was in jedem Buch eigentlich vorkommt. Der Begriff Salah im Arabischen bedeutet beten bzw. ein Bittgebet sprechen. Okay? Also im Arabischen, wenn jemand sagt, ich habe Salah gemacht, dann heißt es, ich habe Dua gemacht. Das ist gleich. Wir sind hier aber in welcher Ebene? In der sprachlichen Ebene. Das heißt, im Wörterbuch, wenn du nachschaust, was heißt Salah, sagt ihr, das heißt einfach Dua machen. Okay? Nur in der Fachsprache, in anderen Worten, innerhalb unserer Religion, wenn wir uns über Salah unterhalten, dann meinen wir nicht jetzt, dass man die Hände hebt und zu Allah spricht, sondern da meinen wir, dass wir ein bestimmtes rituelles Gebet verrichten. Okay? Das ist ganz normal. Also wenn du zum Beispiel mit dem Christen sprichst und er sagt, ich war in der Kirche, ich habe gebetet, dann meint er wahrscheinlich auch eine bestimmte Form des Gebetes. Und wenn der Muslim sagt, ich habe gefastet, dann meint er nicht einfach, ich habe mich zurückgehalten vor, zum Beispiel vom Reden. Sondern er meint, er hätte eine bestimmte Art von Fasten. Und zwar, dass er eben von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang nichts isst, nichts trinkt und so weiter. Insofern, in der Fachsprache haben wir manchmal Wörter, die wir nicht so einfach verstehen, wie die Sprache es hergeht, sondern die in der Fachsprache genau definiert sind. So. Und das Gleiche ist auch in Bezug auf den Begriff Iman. Der Begriff Iman, sprachlich gesehen, bedeutet etwas, bedeutet wie im Deutschen Glauben. Genau die gleiche Bedeutung. Wenn du im Wörterbuch aufschlägst, im deutschen Wörterbuch aufschlägst, dann heißt das Wort Glauben heißt etwas für Wahrheit. Etwas für Wahrheit. Das nennt man auf Arabisch Saddaqa. Okay? Saddaqa. Das ist genau das Gleiche. Und kommt auch im Koran, kennt übrigens teilweise auch so, mehr als eine Stelle vor. Insofern, das ist die sprachliche Bedeutung des Wortes. Nur die Frage ist, wenn Allah und sein Gesandter dieses Wort benutzen, meinen sie damit immer einfach nur, dass man etwas für wahr und richtig hält? Oder meinen sie damit teilweise auch mehr als das? Und das ist es, worauf wir hinaus wollen. Ich sage natürlich das Ergebnis voraus, damit wir auch es einfacher haben zu denken und nachzuvollziehen. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass der im Koran al-Karim und in der Sunna des Propheten der Begriff Iman, dieser Begriff Glaube, nicht nur in dem Sinne verwendet wird, was du glaubst in deinem Herzen, sondern manchmal wird deine Aussage als Glaube bezeichnet. Manchmal wird deine Tat, dein Gebet als Glaube bezeichnet. Okay? Und deswegen können wir jetzt nicht mehr sagen, Glauben bedeutet einfach nur, was im Herzen zu bestätigen. Klappt nicht mehr, weil dann hast du ein Problem mit vielen Texten. Okay? Dass der Glaube besteht eben nicht nur aus dem, was man im Herzen verinnerlicht hat. Und das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten von Ahl Sunnah Jama'a. Und Imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, hat ja hier einen Text geschrieben, den er natürlich selbst vertritt und auch Imam Abu Hanifa und Qadi Abu Yusuf und Muhammad Hassan Shaybani zuschreibt. Und diese zweite Ansicht ist zwar die Ansicht der Minderheit der Gelehrten von Ahl Sunnah, aber sie wird erwähnt, damit man sie weiß, dass sie auch gibt. Deswegen, nach dieser Definition sind die Taten nicht Teil des Iman. Nicht Teil des Iman. Diese Sache könnte man jemand sagen, was hat das für praktische Konsequenz? Ja, natürlich das, was wir gesagt haben. Wir haben gesagt, wenn jemand eine Sünde begeht, ist die Frage, hat das einen Einfluss auf seinen Iman oder nicht? Oder umgekehrt, wenn wir sagen, die Taten sind Teil des Iman und jemand macht was Gutes, er betet, er fastet, stärkt er sich dadurch sein Iman? Wird sein Iman dadurch besser? Wenn du sagst, ja, das bedeutet, du bist der Meinung, es ist Teil des Imans. Wenn du sagst, nein, dann bist du der Meinung, dass das Glauben ist eine Sache und Handeln ist was ganz anderes. Okay. Aber die Zusammenfassung dieser Thematik ist, wie wir gesagt haben, dass der Iman aus diesen drei Teilen besteht und nicht nur aus dem einen, was man in seinem Herzen verinnerlicht hat. Zusammenfassend können wir sagen, verzeiht mir, wenn wir ein bisschen tiefer hineingehen, aber ich habe ja die Zusammenfassung schon gesagt, also was du glaubst, das weißt du schon. Ne? Aber wir wollen uns auch dazu noch ein paar Beweise, inshallah, anschauen. Manche Gelehrte haben also gesagt, dass der Iman das ist, was man ausspricht und was man im Herzen glaubt. Andere haben gesagt, nein, der Iman ist nur das, was man im Herzen glaubt. Und das, was man ausspricht, ist etwas Zusätzliches und gehört nicht zum ursprünglichen Iman dazu. Das ist die Ansicht von Abu Mansur al-Maturidi. Wird auch über Abu Hanifa überliefert. Aber wir gehen mal davon aus, dass das, was der Abu Ja'far hier gesagt hat, das, was Abu Hanifa gesagt hat, rahimallah. Eine weitere Sekte, Al-Karramiyya, die haben gesagt, Iman ist einfach nur das, woran man im Herzen glaubt. Und es gibt noch andere Aussagen. Aber die Mehrheit der Gelehrten, und das ist auch zweifellos die richtigere Ansicht, ist diejenige, die gesagt haben, dass der Iman aus allen drei Teilen besteht. Und dazu wollen wir uns natürlich einige Beweise anschauen. Aber bevor wir uns die Beweise anschauen, gibt es eine Frage, die natürlich Probleme bereitet. Und auch der Grund ist, warum manche Leute diese Glaubensauffassung so vertreten. Denn sie sagen, fragen dich, ist deine Frau schwanger oder nicht? Dann sagst du die Antwort, die ist ein bisschen schwanger. Okay? Wieso lachst du? Sagen sie, glaubst du an Allah oder nicht? Ah. Du sagst ja oder nein? Okay? Kannst du sagen, ein bisschen? Das ist die Frage. Okay? Und nehmen wir ein anderes Beispiel. Das sind jetzt zwei Beispiele, wo wir jetzt vielleicht ein bisschen Problem haben. Okay? Aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Kannst du dein Gegenüber sehen? Kannst du dein Gegenüber sehen? Du sagst ja. Sag, jetzt nimmst du mal deine Brille ab. Kannst du dein Gegenüber immer noch sehen? Ja, du hast keine Ahnung. Aber wenn man deine Brille hat, der wird dann sagen, ja, aber nicht mehr so gut. Nicht mehr so gut. So, dann fragen wir erstmal, warum möchtest du das Beispiel mit dem Glauben auf die Schwangere beziehen? Kannst du auch auf den Brillenträger beziehen? Okay? Das heißt also, es gibt genug Beispiele, die man nicht mit Ja und Nein beantworten kann. Okay? Sondern es gibt Beispiele, bei denen eben die es durchaus unterschiedliche Intensitäten gibt. Okay, verschiedene Stufen gibt. Und wir sagen, genau das ist ja im Beispiel des Iman der Fall. Und das beweisen wir jetzt durch ganz einfache Sachen. Wie zum Beispiel, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, لَيْسَ الْمُخْبِرُ كَالْمُعَيِّنِ. Das heißt, jemand, der etwas nur mitteilt, das heißt, jemand teilt etwas mit, was man ihm mitgeteilt hat, ja, der ist nicht so wie jemand, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Stimmt's oder stimmt's nicht? So, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Himmel und Hölle mit eigenen Augen gesehen. Dann kann doch seine Überzeugung von der Existenz dieser Geschöpfe nicht so sein wie deins und meins. Wir sind uns zwar einig alle, dass es sie gibt, aber die Intensität des Glaubens ist wohl beim Propheten sallallahu alaihi wasallam um einiges stärker gewesen als bei allen anderen Menschen. Genauso derjenige, der den Islam angenommen hat. Jemand nimmt den Islam frisch an. Am Anfang ist sein Glaube allgemein. Das heißt, er glaubt an den Koran. Er glaubt an die Engel. Er glaubt an Allah. Aber was weiß er eigentlich über diese Sache? Welchen Namen Allahs kennt er denn? Welche Eigenschaften Allahs kennt er? Was vom Koran weiß er? Das heißt, je mehr er vom Koran, mehr er von Allah erfährt, desto mehr glaubt er daran. Versteht ihr? Vorher hat er zum Beispiel gesagt, ich glaube, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener gesandt ist. Das heißt, er glaubt jetzt an diesen einen Propheten. Später sagt man ihm immer zu, es gibt einen zweiten Propheten. Und dann sagt er, ich glaube auch an ihn. Dann ist doch, dann glaubt er doch mehr als der Erste. Der Erste hat an einen Propheten geglaubt. Der Nächste glaubt jetzt an zwei. Dann sagt man ihm immer zu, es gibt noch einen dritten. Und der heißt so und so. Es gibt noch einen vierten, der heißt so und so. Und jedes Mal, wenn er eine neue Information erfährt, glaubt er wieder. Also wird sein Glaube mehr. Die Sahaba radiallahu anhu, als am Anfang nur Surat Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq da'wa. Konnten sie an andere Suren glauben? Geht nicht. Sie konnten sich darauf vorbereiten, daran zu glauben, wenn was kommt, aber sie konnten nicht daran glauben, die Sahaba. Also, sobald dann die nächste Sura kam, die nächste Ayah kam, Al-Muddathir, Al-Muzzammil, ja, dann haben sie auch daran geglaubt. Also wurde ihr Iman stärker. Beziehungsweise ihr Iman wurde mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil vorher konnten sie weder glauben noch leugnen. Okay? Insofern ist diese Veranschaulichung deutlich. Auch Ibrahim, und in diesem Sinne verstehen wir auch, was die Intensität des Glaubens angeht, den Glauben von Ibrahim a.s. Denn Ibrahim sagte im Koran Karim, in Surah Al-Baqarah, er sagte, O Herr, zeig mir, wie du die Toten lebendig machst. Er sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, glaubst du denn nicht? Awalam tu'min? Dann sagt er, doch. Aber damit mein Herz sich beruhigt. Er sagte, doch. Also er glaubt, Punkt. Was will er aber haben? Er will, dass sein Herz sich beruhigt. Also gibt es eine Stufe des Glaubens daran, dass Allah also die Toten lebendig macht. Aber es gibt noch eine Stufe darüber, und zwar, dass man fest daran glaubt, ja, das hat dann nichts mit Zweifel zu tun an der Allmacht Allahs Azza wa Jal. Denn er hat gesagt, doch, ich glaube. Punkt. Er sagt, doch, ich glaube, sagst du erledigt. Ja. Und Allah, und er spricht mit Allah Azza. Allah weiß, dass er die Wahrheit spricht. Ja. Insofern ist diese, dieser Glaube unterschiedlich stark. Wir haben viele, viele, viele Beweise dafür. Schauen wir uns ein paar dazu an. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam in einem authentischen Hadith bei Bukhari bin Muslim, sagte, Al-Imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Das heißt, der Iman besteht aus über 70 Zweigen. Der beste davon ist la ilaha illallah. Und da sind wir schon fertig, weil nachdem er gesagt hat, dass La ilaha illallah der beste Zweig davon ist, und das ist ja eine Aussage, die du tätigst, also weißt du, dass die Aussage schon Teil des Imans ist. Denn er sagt, der Iman besteht aus, und dann sagt er, das Beste davon ist La ilaha illallah. Und dann sagt er, das Mindeste daran, das Mindeste an was? An Iman. Dann sagt er, das Mindeste an Iman ist was? Störende Gegenstände vom Weg zu beseitigen. Was ist das? Ist das eine Aussage? Nö. Ist das eine Glaubensüberzeugung? Nö. Was ist das? Eine Tat. Und der Prophet sagt, das ist ein Zweig des Glaubens. Also die, deswegen hat Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat in seinem Sahih-Werk das erste Kapitel dafür in etwa gewidmet, ja, indem er nur die Hadithe gebracht hat, die alle beweisen, dass der Iman aus den Taten des Gläubigen besteht. Ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Schamhaftigkeit ist ein Zweig des Glaubens. Die Schamhaftigkeit ist nicht nur ein Gefühl, Schamhaftigkeit die zeigt sich durch Blicksenken, durch unterwürfige oder indem man so redet, wie ein schamhaftiger Mensch redet, dass sich kleiden, Scham zu bedecken gehört, zu Schamhaftigkeit sind alles Taten. Ja? Ebenso sagt er sallallahu alaihi wasallam, Die Schäbigkeit ist Teil des Iman. Da geht es darum, dass man auf Luxus verzichtet. Ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Er sagte, wer von euch etwas Verwerfliches sieht, soll es mit seiner eigenen Hand umändern, abändern oder verändern oder beseitigen. Sollte er dazu nicht imstande sein, dann zumindest mit seiner Zunge. Das heißt, er soll sagen, hört mal zu, das ist Haram, mach das weg. Und sollte er auch da nicht imstande dazu sein, soll er es wenigstens mit seinem Herzen verabscheuen. Und das ist das Mindeste an Glauben. Wortwörtlich ist es der schwächste Glaube. Ihr meint, es ist das Mindestmaß, das ist der Mindestmaß an Glauben, den du haben musst. Aber es kann nicht sein, dass du weniger hast als das. Wenn du nämlich in deinem Herzen die Sünde liebst, dann wo ist dein Glaube an Allah, dass er die Sache verboten hat? Okay? Das heißt, das Mindeste an Glaube. Was ist darüber? Er sagte, dass du sagst. Aha. Was ist darüber? Dass du es wegbeseitigst. Also sind die Taten, die Aussagen eindeutig durch diesen Hadith Teil des Iman. Ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Hadith Sahih al-Tirmidhi, sagt, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa man'a lillahi faqad istakmara al-Iman. Das heißt, wer für Allah liebt, für Allah verabscheut, für Allah gibt, für Allah verweigert, der hat seinen Glauben vervollkommnet. Also ist es nicht so, dass der Glaube entweder da ist oder nicht da ist. Sondern es gibt vollständigen Glauben und unvollständigen Glauben. Ein eindeutiger Ayah im Koran, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Das heißt, und wenn ihnen seine Ayat vorgelesen werden, fügt es ihnen Iman zu. Perfekt. Eindeutige Ayah. Und dafür gibt es noch anderes, überspringen wir inshallah. Gibt es, wie gesagt, zahlreiche Beispiele. Es gibt noch einen Scheinbeweis der Gegenseite, die sagen, dass der Iman eben nicht aus Taten besteht. Denn sie sagen, wie oft hat Allah Azza wa Jalla im Koran Karim gesagt, inna alladhina amanu wa amilu salihat. Das heißt, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Taten begehen. Oder illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Außer diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und sich gegenseitig zum Rechten und zur Geduld aufrufen. Sagen Sie, warum hat Allah Azza wa Jal von dem Glauben und den guten Taten gesprochen, wenn es ein das Gleiche ist? Hätte doch gereicht, wenn er gesagt hätte, diejenigen, die glauben. Wenn die Taten Teil des Imans sind, richtig. Und das ist aber kein zwingendes Argument, sprachlich gesehen. Denn wenn man eine Sache erwähnt, wie in diesem Fall den Iman, der die Taten beinhaltet, Amilus Salihat, und danach etwas erwähnt, was Teil des Ersten gewesen ist, dann macht man das manchmal, um einen Teil des Ersten zu betonen. Okay? Und das ist viel. Das gibt es im Koran Karim häufig. Man macht eine allgemeine Aussage, die darauf folgenden Beispiele eigentlich alle beinhaltet. Aber man erwähnt die einzelnen Beispiele danach zur Betonung, weil sie eine besondere Stellung einnehmen. Und wir alle kennen das auswendig sogar. Nun muss ich das durch bewusst behandeln, den Moment. Ja. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا. Das heißt, in Laylatul Qadr steigen die Engel hinab und der Geist, Jibril. Ist Jibril nicht einer von den Engeln? Warum wird er extra erwähnt? Aufgrund seiner besonderen Stellung. Okay? Insofern ist es, und außerdem, wir leugnen ja nicht, dass der Iman das beinhaltet, was man im Herzen glaubt. Und deswegen kann der Iman auch manchmal verwendet werden in diesem Sinn. Also wenn jemand sagt, die Ayah, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, die glauben, rechtschaffen, wirken, bedeutet, dass Iman hier bedeutet, woran man im Herzen glaubt. Sagen wir, das ist ja kein Problem. Warum? Es könnte auch sein. Wo ist das Problem? Das schließt aber nicht aus, dass es nicht an anderen Stellen im Koran die Taten beinhaltet. Okay? Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Ich kürze das nur an der Stelle ab, weil dafür gibt es mehrere Beispiele. Wie zum Beispiel der Begriff Iman und Islam. Der Begriff Iman und Islam. Oder ich mache einfach das Beispiel der Muslim und der Gläubige. So, wenn das auf Deutsch auch verstehe. Der Muslim und der Gläubige. Oder der Gottergebene und der Gläubige. Jetzt sagt mir mal, was da der Unterschied ist. Kannst du Gott ergeben sein, ohne zu glauben? Kannst du gläubig sein, ohne dich Gott zu ergeben? Das eine ist das gleiche wie das andere. Okay? Aber manchmal meint man mit dem einen etwas anderes als das andere. Das heißt also, diese Begriffe sind oft kontextbezogen. Je nachdem, wie die Begriffe verwendet werden, sind sie gemeint. Manchmal meint man mit dem Glauben das, was man im Herzen glaubt. Und mit dem Islam das, was man an Taten sehen kann bei einem Menschen. Okay? Und manchmal hört man genau das Gleiche. Die Muslime, die gläubigen Muslime, hört man eigentlich alles gleich. Okay? Und dieses Thema ist sehr bekannt. Deswegen, ich sage das nur, damit wir wissen, auf jeden Scheinbeweis gibt es einfache Antworten darauf. Nicht jeder kennt sie, aber du sollst wissen, dass sie gibt. Und du sollst wissen, wenn du so etwas hörst, dass du immer zu einem Gelehrten gehen sollst, der dir das dann erklärt und dich nicht durcheinander bringen lassen soll. Keiner verlangt, dass man jede Argumentation kennt. Aber man verlangt von dir, dass wenn du deine Ohren geöffnet hast für etwas, wofür du deine Ohren eigentlich nicht hättest öffnen sollen, denn du wirst manchmal einfach unnötig durcheinander, dann sollst du zumindest nicht durcheinander werden und dich durcheinander machen lassen, sondern du sollst diesen Scheinbeweis nehmen, zu deinem Lehrer gehen und fragen, hör mal zu, ich habe das und das, das gehört, hat mich durcheinander gemacht, was soll ich darauf antworten? Das sollst du gelernt haben, inshallah ta'ala. Nehmen wir ein letztes Beispiel aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und dann hat es sich auch inshallah fast erledigt. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Hadith ist authentisch, ja, bei Bukhari und bei Muslim. Da gibt es eine Gesandtschaft, die kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, weil sie den Islam angenommen hat. Und die fragten den Propheten sallallahu alaihi wa sallam über den Islam. Was ist Islam und so weiter und so fort. Und dann sagte der Prophet alaihi sallallahu alaihi wa sallam, Amurukum bil imani billahi wahda. Er sagte, ich ordne euch an Allah alleine zu glauben. Verändere ich jetzt die Worte. Ich ordne euch an Allah alleine zu was? Zu glauben. Okay? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, atadruna mal imanu billah. Wisst ihr, was es bedeutet, an Allah alleine zu glauben? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, shahadatu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa iqamu s-salah, wa ita'u s-zaka, wa an tu'addu l-khumusa min al-maghnam. Der Prophet sagte zu ihnen sallallahu alaihi wa sallam, es bedeutet, zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt, außer Allah alleine, und dass er keinen Partner hat. Das reicht schon, zu bezeugen. Wie bezeugt man? Durch das Sagen, durch das Aussprechen. Habt ihr verstanden? Ich ordne euch an Allah allein zu glauben. Was bedeutet es? Es bedeutet, es zu bezeugen. Also sind die Aussagen eindeutig Teil des was? Des Iman. Und das ist einer der deutlichsten und schönsten Hadithe diesbezüglich. Ein anderes Beispiel, dass wir auch verstehen, dass die Begriffe manchmal relativ sind, muss man aufpassen, dass man sich nicht durcheinander bringen lässt. Beispiel ist Kufr und Nifaq. Was ist Kufr? Unglauben. Nifaq? Heuchelei. Ja. Also normalerweise würde man sagen, jeder Heuchler ist ein Ungläubiger. Okay? Jeder Heuchler ist ein Ungläubiger. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala von den Ungläubigen spricht im Jenseits, dann sind damit alle Menschen außer die Muslime gemeint.
Das sind auch die Heuchler gemeint. Oder ist die Heuchler kommen ins Paradies? Also, es gibt ja nur zwei Gruppen am Tag. Fariqun fil Jannah, Fariqun fil Sa'ir. Eine Gruppe wird im Paradiesgarten sein, eine andere Gruppe im Höllenbrand. Hat Allah gesagt. Insofern, die Heuchler sind eine Untergruppe der Ungläubigen. Am Tag der Auferstehung. Okay? Gut. Aber in diesem Leben, was meint man damit normalerweise? Man meint mit dem Ungläubigen derjenige, der sich als Ungläubiger bekennt. Das heißt, derjenige, der sagt, ich bin kein Muslim. Und der Heuchler ist derjenige, der sich zum Islam bekennt, aber in seinem Innersten etwas anderes verbirgt. Das ist also ein Beispiel auch für, dass diese Begriffe relativ sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken, sowohl in unseren Aussagen als auch in unseren Taten, als auch das, was wir in unserem Herzen haben. Und die letzte Sache, die wir noch heute erwähnen wollen, inshallah ta'ala, ist, weil der Autor es an dieser Stelle auch erwähnt hat, ist die Geschichte mit, darf man sagen als Muslim, ich bin, wenn man dich fragt, bist du Gläubiger? Dann sagst du, inshallah ja. Die Frage ist, darf man das sagen? Das ist eine alte Thematik, wo es drei Ansichten dazu gibt, immer zwei Extreme und einen Weg der Mitte. Und die eine Ansicht, die gesagt hat, zu sagen, ich glaube an Allah, insha'Allah. Glaubst du an Allah? Sagst du, ja, insha'Allah. Okay. Manche lachen, weil sie eine bestimmte Sache verstanden haben darunter. Sie verstehen darunter, dass der Antwortende sich nicht sicher ist. Richtig? Okay. Und da sagen wir, diese Sache natürlich ist nicht erlaubt. Wenn du gefragt wirst, glaubst du an Allah und du sagst, ja, inshallah. Ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es ihn gibt oder nicht gibt. Diese Form von inshallah, die ist verboten. Aber wenn jemand sagt, glaubst du an Allah, sagt er genauso inshallah, aber er meint damit die Vollkommenheit des Glaubens an Allah azza wa jalla. Denn Allah sagt im Koran Karim, die Frage ist jetzt, ob du immer noch sagen würdest, ob du hier dazu gehörst. Also wenn ich dich frage, bist du Gläubiger? Sagst du ja, klar. Ja. Aber wenn ich frage dich, gehörst du wirklich zu diesen Gläubigen, wo Allah sagt, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Die Gläubigen sind diejenigen, die, wenn Allah erwähnt wird, ihre Herzen zittern. Und wenn ihnen seine Zeichen verlesen werden, stärkt es ihren Glauben und sie vertrauen auf ihren Herrn. Es sind diejenigen, die ihr Gebet ordentlich verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Jene sind die wahren Gläubigen. Sie erhalten Rangstufen bei ihrem Herrn und Vergebung und eine edle Versorgung. Also, wenn hier jemand sagt, bist du einer von ihnen, sagt er, inshallah. Aber er ist sich nicht sicher, sondern er hofft es. Insofern ist die Antwort, inshallah, manchmal richtig und manchmal falsch, je nachdem, was man damit sagen will. Möge Allah subhanahu wa ta'ala zwischen euch zu den vollkommen Gläubigen gehören lassen. Und möge Allah uns unsere Sünden vergeben. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.